Ich freue mich auf dich, Tim, und wir freuen auf das, was du so auf den Herzen mitgebracht hast. Ich bin so gespannt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich deine Predigt hören darf. Und jetzt heute bei uns ist wirklich eine Ehre. Also können wir mit einem herzlichen Applaus Tim auf die Bühne erlauben.
Danke dir.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich auch riesig hier zu sein. Es ist ja immer ein gewisses Abenteuer in den Harz, in euren schönen Harz zu reisen, durch Serpentinen und an gesperrten Autobahnausfahrten und so weiter vorbei. Aber ich freue mich riesig hier zu sein, weil was für ein besonderer, genialer Tag heute. Sicherlich in besonderer Weise für Andreas und dich und deine Familie. Aber ich hoffe für euch alle, liebe Gemeinde, weil es ein besonderer Tag ist, dass wir heute Andreas Ketz ordinieren werden. Ich werde ihn ordinieren. Wir werden alle Zeuge dessen sein. Und ich glaube, ja, dass das ein Meilenstein ist. Weder das Ende von etwas, noch der Anfang nur von etwas, aber auf jeden Fall ein Meilenstein und dass da noch so viel Gutes kommt. Andreas hat ja eine theologische Ausbildung gemacht, die schon einige Jahre her ist. Und damit hat er so den ersten Stein irgendwie gelegt, den ersten Grundstein vielleicht auf diesem Weg. Damals in Unterweissach, habe ich mir sagen lassen. Und dann war Andreas 10 Jahre im Dienst in Aurich und in Hamburg. Und seit 2008 ist er nun hier in dieser Gemeinde, in der Praxis eigentlich der leitende Pastor dieser Gemeinde. Aber die Ordination in unserem Gemeindebund, die stand noch aus und die Schritte da zu gehen oder die Kurse und so weiter. Und heute ist das soweit. So eine Ordination ist ja nicht einfach die Verleihung von einem Titel. Das ist es auch irgendwie, ist eine Berufsbezeichnung, Pastor und so. Aber eigentlich ist es wesentlich mehr. Es ist, dass da eine Geschwisterschaft anerkennt, hier ist eine spezielle Berufung auf eine Person. Und zwar eine Dienstgabenberufung. Das heißt, in der Bibel, da gibt es in Epheser 4 so eine Aufzählung, wo Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt, dass Jesus Christus selbst die Gemeinde beschenkt mit Gaben. Und zwar mit 5 verschiedenen Dienstgaben: Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und wir als Bund, wir sagen, hey, wenn das erkannt wird und jemand auch in diesem Bereich dient, vollzeitlich dient, hey, dann erkennen wir das an durch eine Ordination. Das werden wir nachher erleben und diese besondere Berufung ausdrücken. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass Berufung eben nicht nur etwas ist für die ganz Besonderen, so für die, die dann ordiniert werden oder so. Ich möchte mich heute sprechen über das Thema Berufung und gleichzeitig unseren Blick darauf richten, dass jeder Einzelne, der sagt, mein Leben gehört nicht mir, sondern mein Leben gehört Gott, dass wir alle berufen sind von Gott. Dass es bei Gott nur Menschen gibt, die vollzeitlich mit ihm unterwegs sind. Weil irgendwie so halb, das funktioniert nicht. Entweder leben wir mit Gott oder wir leben irgendwie ohne ihn. Aber hey, wir sind alle berufen, ihn zu kennen, mit ihm zu leben in Beziehung und ihm zu dienen mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind und haben. Und ich werde ein bisschen über Berufung heute sprechen. Ich möchte noch beten und dann werden wir einsteigen und uns das Leben eines Mannes aus der Bibel anschauen, aus dem Alten Testament, und eine ziemlich abgefahrene Geschichte uns anschauen, aus der wir aber so viel lernen können über Berufung und darüber, in dem zu leben, was Gott für unser Leben hat. Und ich glaube, das ist was beinhaltet für Andreas, aber auch für jeden anderen von uns heute Nachmittag. Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für den Weg, den du gegangen bist über die Jahre. Und danke dir so sehr für Andreas. Und ich danke dir für seine Familie. Und ich danke dir, dass du heute einfach einen besonderen Höhepunkt setzt auf diesem Weg, Herr. Aber ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns heute was zu sagen hast. Und ich möchte es sagen zu Beginn dieser Predigt, Herr, wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen. So, ich bete, dass du sprichst, dass jeder Einzelne, der die Worte jetzt hört, wirklich dich hören kann in all dem. Und dass du redest und einen Weg findest, uns die Augen zu öffnen für mehr von dir, die Augen zu öffnen dafür, wie du bist und wie du mit unserem Leben weitergehen willst. Danke. Amen. Amen. So, also Berufung, meine Predigt heute habe ich überschrieben mit dem Titel Bereit für die Berufung oder auch sich bereit machen für die Berufung. Und wie gesagt, es wird um einen Mann aus dem Alten Testament gehen. Der Mann, um den es geht, ist ein Prophet gewesen. Im Alten Testament, da gab es nur bestimmte Leute, die von Gott in besonderer Weise berufen waren. Das war eine Zeit, die anders ist als unsere Zeit heute. Wir leben in der Zeit sozusagen des Neuen Testaments. Und im Neuen Testament, Petrus schreibt, dass wir alle berufen sind. Und vielleicht ist es gut, darüber ein paar Worte zu verlieren. Paulus schreibt das auch an Timotheus. Er sagt, 2. Timotheus 1, Vers 9, Gott hat uns erlöst und berufen. Erlösung, da spricht es darüber, dass wir eine Beziehung haben zu Gott und in eine Beziehung hineinkommen können und dass wir gerettet sind, dass wir in den Himmel kommen, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott ewig haben können. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Das ist nicht alles, sondern mit dieser Erlösung, mit dem Fakt, Gott kennen zu können, geht eine Berufung einher, geht ein Plan Gottes mit unserem Leben einher, eine Bestimmung, die Gott für unser Leben hat. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Und in Epheser 2, Vers 10, da heißt es, seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Es ist ganz wichtig, die Reihenfolge nicht durcheinander zu schmeißen. Wir sind nicht berufen oder wir sind nicht von Gott geliebt, weil wir irgendwas Tolles tun. Wir können überhaupt nichts tun, damit Gott uns mehr liebt, sondern Gott hat sich schon festgelegt, bevor er dich überhaupt geschaffen hat, dass er dich liebt. So Gott liebt dich, ist bis über beide Ohren verliebt in dich und das ist erstmal ein Fakt. Aber wenn wir das verstanden haben und wenn wir auf diese Liebe Gottes reagieren und Gott kennenlernen und mit Jesus leben, hey, dann kommt etwas und dann sagt er, hey, ich habe eine Berufung für dich. Du denkst vielleicht, du kannst nicht viel oder du denkst vielleicht, wozu ist mein Leben schon besonderes Gut oder so. Aber Gott sieht das ganz anders. Er hat eine Berufung, eine Bestimmung für dein Leben. Er hat Pläne gemacht und er hat gute Werke vorbereitet. Ja, das heißt, wir müssen gar nicht so viel tun, was so wahnsinnig anstrengend ist, sondern wir brauchen einfach nur mit ihm unterwegs zu sein in dem, was er für uns hat. Aber offensichtlich ist es so, dass nicht jeder Mensch oder auch nicht jeder Christ all das erlebt, was Gott für ihn geplant hat. Also jedenfalls ist das so meine Einschätzung. Ich glaube, dass es da für uns immer wieder viel zu lernen gibt und immer viel zu schauen gibt. Hey, weil ich, ganz ehrlich, ich möchte gerne all das erleben, was Gott für mich geplant hat. Ja, ich meine, da müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir können nur entweder das erleben, was Gott für uns geplant hat oder das, was wir selber planen. Aber ich bin überzeugt, diese Pläne Gottes sind die besten. Und für jeden hier, der sagt, hey, ich möchte die Pläne Gottes für mein Leben erleben, glaube ich, gibt es eine Menge heute mitzunehmen aus dem Leben dieses alttestamentlichen Propheten. Und jetzt verrate ich euch auch, wie er heißt. Der hat nämlich so einen Frauennamen, aber ist ein voll cooler Typ. Der Mann heißt Elisha. So, also ich kenne keinen Mann, der Elisha heißt persönlich. Die gibt es bestimmt auch und es ist nichts dagegen. Wenn du zufällig Elisha heißt, fühl dich nicht angegriffen. Elisha ist echt ein cooler Typ. Und Elisha im Alten Testament war als Prophet Nachfolger von einem anderen Propheten und der hieß so ähnlich, nämlich Elia. Und mit Elia fängt die Geschichte auch an und wir werden sehen, wie Elia von Gott angesprochen wird auf diesen Elisha und damit geht's los, da steigen wir ein. Und wenn du deine Bibel dabei hast, in 1. Könige 19 steht unsere Geschichte, die wir heute angucken. Und wenn du keine Bibel dabei hast, helfe ich dir hier mit der elektronischen Version hier oben. In Vers 16 steht Folgendes. Elisha, also hier spricht Gott zu Elia, müssen wir wissen, und er sagt zu ihm, hey, Elisha, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, sag mal Abel-Mehola. Warum sollst du das sagen? Weil es einfach so schön klingt, okay? Abel-Mehola. Also, diesen Elisha, salbe zum Propheten an deiner Stelle. Gott gibt Elia einen Auftrag und sagt, hey, finde diesen Typen in Abel-Mehola und salbe ihn zum Propheten. Das heißt, ernenne ihn oder mach ihm deutlich, er wird Prophet sein an deiner Stelle. Krasse Berufung. Prophet in Israel, das war eine große Verantwortung für das ganze Land, für dieses Ganze. Es war das Nordreich damals. Und hey, das war eine krasse Aussage, die Gott hier trifft. Okay. Und wir lesen ein paar Verse später Folgendes. Als Elia von dort weggegangen war, wo er vorher war, traf er Elisha, den Sohn Schaphats, wahrscheinlich in Abel-Mehola. Und er war gerade mit 12 Gespannen am Pflügen. Und er selbst pflügte mit dem 12. So richtig Landwirtschaft am Gange. Offensichtlich war er Bauer, war er Landwirt. Er pflügte mit dem 12. Im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. Das ist ein bisschen strange eigentlich, so wenn wir uns das vorstellen bildlich. Aber da liegt eine Menge Gewicht in dem, was hier passiert. Denn dieser Mantel, das war nicht einfach ein Kleidungsstück, sondern dieser Mantel, war diese Aussage, das war der Mantel des Propheten. Es war eine eindeutige Handlung. Hey, du wirst einmal diesen Mantel tragen. Du wirst einmal in meinen Fußstapfen gehen, würden wir sagen. Du wirst einmal mein Nachfolger sein. Diese Handlung war sehr eindeutig und offensichtlich verstand Elisha das auch. Das werden wir gleich sehen. Aber das Erste, was wir lernen in Bezug auf Bereitschaft für die Berufung, ist erstmal zu verstehen. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne heute das versteht. Hey, Gott beruft mich. Gott hat eine Berufung für mein Leben, hat eine Bestimmung für mich, hat einen Plan für mich. Gott hat einen riesengroßen Plan übrigens. Und wir alle sind von ihm an speziellen Orten in diesem Plan vorgesehen. Und Gott möchte mit dir einen fantastischen Plan in seinem großen Plan umsetzen. So, Elisha wird es klar, ich bin berufen von Gott. Und das merken wir jetzt, Vers 20. Sogleich verließ Elisha die Rinder, eilte Elia nach und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter den Abschiedskuss geben, dann werde ich dir folgen. Also er wusste sehr genau, dass das hier nicht irgendwie ein Versehen war, der Wind mal eben den Mantel rübergeweht oder so. Nein, er wusste, was hier passierte. Und er wusste, das würde jetzt eine Antwort von ihm erfordern. Er wusste jetzt irgendwie, kommt eine Vorbereitung, jetzt kommt etwas und ich werde mit diesem Elia gehen. Elia antwortete, geh, aber komm dann zurück. Bedenke, was ich an dir getan habe. Elisha ging von ihm weg, nahm seine zwei Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Stell dir das mal vor. Dieser Elisha, er war Landwirt, er hatte seine 12 Gespanne und so weiter. Das war seine Lebensgrundlage, das war seine wirtschaftliche Existenz. Und das, was er da verfeuert, um seine Rinder, die seine Existenz waren, darauf zu kochen, wie es hier heißt. Und ich weiß nicht, wie sie das Barbecue genau gemacht haben. Er benutzt sein Joch, das heißt, ja, es ist so wie der Bauer, der heute seinen Traktor verkaufen würde und seinen Hof verkauft. Und all das tut er hier. Er brennt die Brücken hinter sich ab und sagt, hier ist ein Leben vorbei. Dieses Leben, was ich bisher gelebt habe, wo ich auf meine eigene Sicherheit gebaut habe, auf all das, wie ich mir mein Leben zurechtgelegt habe. Er sagt, das ist vorbei. Es ist ihm total bewusst. Und er beginnt was Neues. Und noch etwas zeichnet diesen Elisha aus. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Lektion, wenn wir sagen wollen, hey, ich möchte in dem Leben, was Gott für mein Leben geplant hat. Ihn zeichnet aus, dass er sagt, okay, ich fange jetzt da ganz unten an. Ich fange an zu dienen. Denn das, was er tut, ist, er sagt, Elia, ich komme jetzt mit dir und ich diene dir. Der taucht jetzt für ein paar Kapitel in der Bibel danach nämlich nicht auf. Er verschwindet für uns als Bibelleser so ein bisschen in der Versenkung. Wir fragen uns, was passiert mit Elisha? Aber Elisha ist die ganze Zeit dabei. Elia dient Gott, erlebt verschiedene erstaunliche Sachen mit Gott und Elisha ist die ganze Zeit dabei, bis er dann später wieder auftaucht. Und zur Berufung gehört, dass wir sagen, ich bin bereit zu dienen. Ich bin bereit, da unten anzufangen. So viele Menschen sind dazu nicht bereit. Ja, manchmal treffe ich jemanden und ja, ist sehr interessant, wenn jemand irgendwie umzieht als Christ, kommt in eine andere Gemeinde. Da gibt es manchmal die Leute, die kommen so nach dem Motto, ich war in meiner alten Gemeinde, war ich Ältester oder ich war in der Gemeindeleitung. So, und die kommen zu dir und du denkst, okay, da schwingt so mit, darf ich hier auch direkt am besten wieder ganz oben anfangen in dieser Gemeinde. Und andere Leute kommen und hätten vielleicht so viel recht menschlich gedacht, auch so etwas zu sagen und sagen, hey, gibt's hier ein Klo zu putzen? Gibt's hier ein paar Wände anzustreichen? Gibt's hier irgendwas zu dienen? Ich tue, was gebraucht wird. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir von Elisha lernen wollen, wir lernen von ihm, dass diese Bereitschaft etwas war, was den Grundstein gelegt hat dafür, dass er erlebt hat, was Gott mit ihm geplant hat. Zu sagen, ich bin bereit zu tun, was nötig ist. Ich bin bereit zu dienen und ganz unten anzufangen. Und er fängt an und wir können davon ausgehen, dass er die Koffer trug, dass er die Schuhe putzte, dass er die Autotür aufhielt für Elia, der kein Auto hatte. Aber dass er einfach all das tat, was nötig war. Und dass er dabei versuchte, so viel wie möglich zu lernen. Wir werden nachher anderen Leuten begegnen, die auch Propheten sein wollten. Die auch lernen wollten und sie haben einen anderen Weg gewählt und ich will das gar nicht bewerten. Sie sind auf eine Bibelschule gegangen, weil sie gesagt haben, wir werden jetzt Propheten und das ist wunderbar. Man kann gerne auf eine Bibelschule gehen, das ist eine gute Sache. Aber dieser Elisha, er wusste, ich, für mich, fängt es an mit, ich werde dienen. Ich werde einfach mit diesem Mann Gottes unterwegs sein, werde ihm dienen und werde zuschauen, was da passiert. Okay, wir lesen dann, wie gesagt, eine Weile nichts über ihn, bis dann im 2. Königebuch, Kapitel 2, Elisha wieder auftauchen wird. Und wir lesen zunächst Vers 1. An dem Tag, da der Herr Elia im Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen wollte, ging Elia mit Elisha von Gilgal weg. Das ist das erste Mal, wo Elisha wieder auftaucht. Elia spürt, mein Leben auf diesem Planeten geht zu Ende. Wir werden nachher sehen, dass es auf ziemlich beeindruckende Weise passiert. Aber es ist irgendwie das Gespür da, okay, mein Lauf hier geht zu Ende. Und Elisha ist bei Elia gewesen die ganze Zeit. Vers 2. Elia sagte zu Elisha, bleib hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Doch Elisha erwiderte, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So ging sie nach Bethel. Und so beginnt jetzt eine Geschichte, wo sich ein paar Mal dieser Satz wiederholt. Denn Elia wird jetzt immer wieder sagen, ich bin von Gott dahin gesandt und du kannst hier bleiben. Und Elisha wird immer wieder sagen, Moment mal, ich bleibe bei dir. Hier sagt er das das erste Mal. Und sie gehen in Vers 2 dann von Gilgal nach Bethel und als nächstes nach Jericho und als nächstes zum Jordan. Wir werden uns das anschauen. Und Elisha sagt immer wieder, ich bleibe bei dir. Ich bin entschlossen, in das hineinzukommen, was Gott für mich geplant hat. Und diese Entschlossenheit wünsche ich uns. Diese Entschlossenheit ist etwas, was wir brauchen. Vers 3. Dort, in Bethel, kamen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, zu Elisha heraus und sagten zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Er antwortete, auch ich weiß es, seid still. Mit anderen Worten, haltet die Klappe, ihr Besserwisser. Ich weiß auch Bescheid. Nein, sie kommen raus und sagen, na, dein Meister wird jetzt bald weggenommen. Und er weiß genau, was los ist. Und er hat sich festgebissen. Wir lesen weiter. Vers 4. Elia aber sagte zu ihm, bleib hier, Elisha, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Elisha erwiderte, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Seht ihr die nächste Station? Gilgal, Bethel, Jericho. Dort gab es auch eine Bibelschule. Dort traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, an Elisha heran und sagten zu ihm, weißt du, dass der Herr heute über deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Er antwortete ihnen, Klappe halten. Elia bat ihn, bleib hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Nächste Station. Elisha erwiderte, so war der Herr lebt und so weiter, ich bleib bei dir. Nichts hält mich ab, in diese Berufung zu kommen. Ich will nicht verpassen, was Gott für mich hat. Vers 7, 50 Prophetenjünger folgten ihnen. Jetzt bekommen sie so ein kleines Publikum. Die bauen die Tribünen auf dort, so in mehreren Etagen am Jordan, setzen sich da alle hin. Nein, aber 50 Leute schauen zu bei allem, was jetzt passiert. Sie blieben seitwärts in einiger Entfernung stehen. Die beiden, Elia und Elisha, traten an den Jordan. Hier nahm Elia seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug mit ihm aufs Wasser. Dieses teilte sich nach beiden Seiten und sie schritten trockenen Fußes hindurch. Ziemlich coole Show. Ich meine, das gab es so öfter bei Elia, so Sachen. So irgendwie ziemlich beeindruckend. Er nimmt seinen Mantel und der Jordan teilt sich. Sie können trockenen Fußes hindurchgehen. Und Elisha ist wieder wie eine Klette an diesem Elia dran und geht mit ihm auf die andere Seite und sagt, ich werde nicht verpassen, was hier für mich drin ist. Und in meine Berufung zu kommen. Vers 9. Als sie drüben angekommen waren, sagte Elia zu Elisha, sprich eine Bitte aus, die ich dir erfüllen soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Das ist eine coole Sache, ne? Vor allen Dingen, wenn das so ein Typ wie Elia einem anbietet. Und Elisha hat seine Antwort schon parat. Elisha weiß schon, was er antwortet. Und er sagt, möchten mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen. Hier brauchen wir ein bisschen kleine Jura-Vorlesung in Bezug auf das Erbrecht im Alten Testament. Diese zwei Anteile, das bedeutet, das ist der Anteil, der dem erstgeborenen Sohn normalerweise nachkommt, wenn in einer Familie der Vater stirbt. Damals war das so, da haben nicht alle Kinder das Gleiche bekommen, sondern der Erste hat den doppelten Anteil bekommen, weil er hat den Familienbetrieb, den Hof weitergeführt. Und das, was er hier ausdrückt, ist, ich bin bereit, die Nachfolge anzutreten. Ich bin bereit, in diese Berufung zu gehen. Ich bin bereit, jetzt das zu nehmen, was bisher Gott auf dein Leben gelegt hat. Und er sagt, jawohl, ich will es. Und es braucht das immer, zu dem, was Gott für unser Leben hat, dass wir an diesen Punkt kommen, zu sagen, ja, ich bin bereit, ich nehme das. Und er hat jetzt jahrelang beobachtet, wie das bei Elia war. Und er hat beobachtet, dass es nicht alles so easy ist und nicht alles so einfach und so angenehm, in diesem Ruf Gottes zu stehen. Und das ist etwas, was jeder, der wirklich ernsthaft sagt, ich will in meiner Bestimmung leben, der erlebt das. Das ist ganz sicher etwas, was jeder Pastor erlebt, zu sagen, hey, da gibt es Dinge, die sind nicht nur easy. Da gibt es Dinge, die machen nicht nur Freude. Und wenn du Elias Geschichte liest und seine Kämpfe, die er hatte und wie er mit den Baalspriestern kämpft und all sowas, ihr könnt das alles nachlesen in den Königbüchern. Wow, da war nicht nur alles ein Zuckerschlecken. Aber Elisha hat gesagt, ich bin bereit, weil ich glaube, dass da Gott etwas für mich hat. Und das will ich haben. Gib mir den Doppelten. Ihr möcht mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen. Er träumt den großen Traum. Elia antwortet ihm, du hast etwas Schweres erbeten. Die Antwort heißt nicht, das, was du erbeten hast, ist schwierig, dass du das erfüllt bekommst. Die Antwort bedeutet, das Schwere, was du erbeten hast, ist eine Last, die auf deinem Leben liegen wird und die nicht leicht zu tragen ist. Das ist, was hier gemeint ist. Du hast etwas Schweres erbeten. Du hast erbeten, meine Nachfolge zu tragen, diese Last, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Wenn du siehst, jetzt sagt er zu ihm, wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wird es dir zuteil werden. Sonst aber wird es nicht geschehen. Hier kommt so wie die Bestätigung, dass dieses nah dranbleiben so nötig ist. Dieses nah zu folgen so nötig ist. Zu unserer Berufung gehört immer dieser Punkt zu sagen, ich beiß mich fest und ich bin bereit, die Bürde zu tragen, die damit einhergeht, Gott zu dienen. Wir lesen noch ein paar Verse weiter. Vers 11. Während sie miteinander gingen und redeten, oh, jetzt kommt echt eine coole Szene, Leute, da erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Elia fuhr im Wirbelsturm zum Himmel empor. Oh, das ist eine coole Art zu sterben, also wenn man das Sterben nennen kann überhaupt. Das ist eine coole Art, irgendwie von der Erde ins Himmelreich überzuwechseln. So, das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber Elisha ist da, bei Elia. Er sieht es, er erlebt es. Und er ruft, mein Vater, Wagen Israels und sein Lenker. So, er drückt aus, welche Bedeutung Elia hat für ihn persönlich und welche Bedeutung er hat für ganz Israel. Und dann, als er ihn nicht mehr sah, fasste er sein Gewand und riss es mitten in zwei. So, das war damals dieser Ausdruck von Trauer, von Schmerz, sein äußeres Gewand zu zerreißen. Und dann hob er den Mantel auf, der Elia entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Dann nimmt er diesen Mantel und sagt, okay, das ist nicht irgendein Mantel. Das ist der Mantel des Elia. Das ist dieser Mantel, den Elia hier zurückgelassen hat und den ich jetzt tragen soll. Stell dir diese Situation vor. Er steht jetzt am Jordan. Auf der anderen Seite steht noch die Tribüne. 50 Leute von der lokalen Bibelschule sind dort und schauen, was passiert jetzt. Und Elisha steht da und weiß ganz genau, jetzt kommt es drauf an. Jetzt ist kein Elia mehr da, der sagt, und ich, ja, teile jetzt hier den Jordan mit dem Mantel oder so. Er steht jetzt dort alleine und weiß ganz genau, alles oder nichts ist jetzt angesagt. Jetzt kommt es drauf an, jetzt will ich hineingehen in diesen Ruf von Gott. Vers 14, unser vorletzter Vers für heute. Er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, schlug mit ihm aufs Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Mit anderen Worten, er ruft, Gott, ich hoffe, dass das Ding hier jetzt funktioniert. Ich hoffe, dass du jetzt hier wirklich auftauchst. Ich meine nicht nur, dass ich sonst total blamiert wäre vor den Jungs da drüben auf der Tribüne, sondern ganz eindeutig, wenn du nicht auftauchst, kann ich nicht dieser Prophet sein, zu dem du mich scheinbar berufen hast. Aber er geht diesen Schritt des Glaubens. Er sagt nicht, naja, mal gucken, ich kann den Mantel ja irgendwann mal ausprobieren, wenn keiner zuguckt oder so. Nein, er sagt alles oder nichts. Jetzt ist der Zeitpunkt und er geht einen mutigen Schritt des Glaubens. Wenn Gott dich beruft, dann ist es nicht so, dass du erst die hundertprozentige Sicherheit hast, so absolut glasklar und alles ist schon schön abgesichert und alles ist schon rundum fertig und du musst nur noch ins gemachte Nest gehen, um den nächsten Schritt zu gehen. Nein, wenn du 60% darüber sicher bist, dass Gott zu dir geredet hat, ist die Quote schon nicht schlecht, nach meiner Erfahrung. So, er steht da mir und sagt, Gott, wenn du das bist, ja, dann musst du jetzt auftauchen. Aber er geht den Schritt des Glaubens. Er hat diesen Mut, den wir brauchen. In unserer Bestimmung zu leben, ist nicht etwas, was uns einfach nur easy in den Schoß fällt. Hat immer zu tun damit, diese Schritte des Glaubens zu gehen und zu sagen, okay, ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich gehe jetzt einfach diesen Schritt im Vertrauen, dass Gott sich dazu stellen wird. Er geht diesen Schritt. Und dann Vers 14, zweiter Teil. Als er auf das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisha ging hinüber. So wie wir uns das vorstellen. Gott stellt sich dazu, Gott tut das Wunder. Vers 15, die Prophetenjünger von Jericho, die in der Nähe standen, sahen ihn und sagten, der Geist des Elia ruht auf Elisha. Sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. So Gott bestätigt das und Elisha erlebt dann, hey, okay, Leute erkennen das an, was Gott bestätigt hat und ich darf hier mit einer Autorität jetzt dienen. Und er diente dann viele Jahre dem Volk Israels als Prophet. Aber ganz wichtig ist, das wirklich wahrzunehmen. Diese Berufung, ich bin mit dir, wie ich mit Elia war, wahrzunehmen, hey, das brauchte diesen Schritt des Glaubens. Elisha wusste jetzt, ich kann all das tun, wozu Gott mich berufen hat. Gott ist mit mir. Aber diese Erfahrung hat er gemacht wegen seines Schritts des Glaubens. Er musste losgehen. Wisst ihr, ich habe mehrere Kinder, 3 Töchter und wir haben zu Hause eine Wii. Weiß irgendjemand, was eine Wii ist? Es ist so eine Konsole, die schließt man an den Fernseher an und dann hat man da so ein Männchen quasi im Fernseher und man selber hat nur eine Fernbedienung in der Hand, ungefähr so groß wie dieses Mikrofon und wedelt damit rum und dann macht das Männchen am Fernsehen genau das, was man gerade machen will. Man kann zum Beispiel Jetski fahren oder Flugzeug fliegen oder Bogenschießen oder alle möglichen Dinge tun dort am Fernseher. Und meine Kinder spielen das bisweilen mit großer Leidenschaft. Denn sie können da so viele tolle Sachen machen am Fernseher. Allerdings, wenn du von der Seite guckst und nur die Kinder beobachtest, wie sie sich bewegen dort, dann sieht das so ein bisschen lustig aus. Weil der Punkt ist der, das, was du da tust, ist nicht wirklich Bogenschießen. Es ist auch nicht wirklich Jetski fahren und nicht wirklich Flugzeugfliegen. Es ist nur virtuell. Manchmal sind wir Christen so, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben die Möglichkeit, uns reinzuversetzen und mitzuerleben, alles, was Gott weltweit tut. Und die Welt ist mit ein paar Klicks und Fingertipps irgendwie, ist sie bei uns und wir können wahrnehmen, was Gott für Wunder tut. Wir können uns die besten Prediger anhören und im Internet runterladen und können all das Gute in uns aufnehmen. Aber ihr Lieben, es braucht immer diesen Punkt zu sagen, okay, jetzt bin ich gefragt. Und jetzt gehe ich den Schritt des Glaubens. Und jetzt bin ich bereit, unten anzufangen. Und jetzt bin ich bereit, den Mut zu haben. Und jetzt bin ich bereit, Schritt für Schritt zu gehen, um nicht in dem virtuellen Christsein stecken zu bleiben. Ja, in dem Christsein, was irgendwie gut aussieht und was sich irgendwie so anfühlt, aber was eigentlich nicht wirklich etwas verändert. Ich möchte uns Mut dazu machen. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dein Leben gebrauchen. Ich glaube, dass es in uns Menschen eine tiefe Sehnsucht gibt, für etwas Größeres zu leben als wir selbst. Und ich glaube zutiefst, dass für dein Leben das gilt, dass du zu mehr berufen bist. Ich glaube, dass diese Gemeinde, in der ich mich super wohl fühle, und ich liebe das hier zu sein, an diesem Tag mit euch, ich glaube, ihr seid zu mehr berufen für diesen Ort, für diese Region, in der ihr seid. Ich glaube, dass es aber immer Menschen braucht, die sagen, come on, wir wollen das erleben. und wir werden nicht auf den Zug aufspringen, wenn er dann hoffentlich schon in voller Fahrt ist und wenn schon alles noch viel größer und besser und was auch immer ist. Nein, wir werden immer dann anfangen anzupacken, wenn es was zu tun gibt. Wir werden immer sagen, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Jetzt bin ich bereit zu dienen. Jetzt bin ich bereit, den Glaubensschritt zu gehen, weil wir glauben, dass da mehr ist bei Gott, was er für uns hat. Elisha hatte diesen Drang, nach vorne zu gehen. Er ist nicht im Wartezimmer sitzen geblieben. Manchmal ist ja Berufung etwas, was Menschen so behandeln wie das Sitzen im Wartezimmer. So nach dem Motto, im Wartezimmer, was kann ich da schon machen? Eigentlich gar nichts. Ich kann mal das Bein so rüberschlagen und dann wieder so. Aber im Endeffekt muss ich einfach warten, bis die nette Dame kommt und sagt, Herr Sokowski, bitte, der Nächste. Aber das ist nicht Berufung. Ein großes Wartezimmer, wo wir darauf warten, dass es irgendwann losgeht und wir dann die großen Dinge für Gott tun und dann erleben, wie durch Gebet Wunder geschehen und dann erleben, wie wir das Leben von Menschen verändern können. Nein, es fängt heute an. Mit dem nächsten Schritt, den du gehst. Mit dem nächsten Glaubensschritt, den du gehst. Und zu sagen, hey, come on. Ich glaube, Gott hat da mehr für mein Leben. Und diese Haltung hatte Elisha. Er hatte diesen Drang und er wollte alles hinter sich lassen. Er war bereit zu dienen. Und er hat sich an Elias Fersen gehalten und gesagt, ich lasse nicht los, aber ich will hier weitergehen. Und was hat Elisha nicht für Wunder erlebt? Ich kann die ganzen Geschichten mit euch jetzt nicht alle lesen. Aber ja, das erste Wunder, was er getan hat, war Wasser reinzumachen. Wasser, was nicht trinkbar war. Und man kann sich vorstellen, wie existenziell das war für die Menschen. Dann hat er Öl vermehrt und eine arme Witwe versorgt. Dann hat er einmal feindliche Heere verwirrt, die Israel angreifen wollten und übernatürlich wurde sie besiegt. Ein besonderes Gimmick, was er einmal gemacht hat, war, er hat einen eisernen Axtkopf zum Schwimmen gebracht. Ziemlich cool, irgendwie so, finde ich. Hat er irgendwie gemacht. Eine andere Story passierte mit einem syrischen Heerführer namens Naaman. Bei der Geschichte muss ich immer an meine Kids denken und dass sie früher gerne Freddy der Esel-Kassetten gehört haben. Kennt irgendjemand Freddy der Esel-Kassetten? Okay, das sind so christliche Hörspiele und da gibt es auch eine über Naaman, den Führer der Syrer. Meine Eltern, müsst ihr wissen, sind keine Christen. Und wenn meine Kinder dann im Auto gefahren sind, dann haben sie so Hörspiele auf dem Kopfhörer gehört und laut mitgesungen und so. Und einmal saßen sie bei meinen Eltern im Auto und sangen dann immer auf der Rückbank das Lied, was davor kommt. Und das geht ungefähr so. Der Syrerführer, der Syrerführer. Sie sagen aber immer, der Führerführer, der Führerführer. Meine Eltern haben sich wahrscheinlich gefragt, oh Hilfe, was lassen unsere Kinder mit unseren Enkeln hier machen und so. Aber er hat diesen Syrerführer geheilt von Aussatz auf übernatürliche Weise. Und damit nicht genug. Es wurde eine unfruchtbare Frau, bekam einen Sohn. Und als dieser starb, hat er ihn wieder zum Leben erweckt. Elisha hat so viele krasse Dinge mit Gott erlebt. Und selbst als er tot war, man ihn in ein Grab legte und hinterher einen anderen Leichnam mit hineinwarf, wurde dieser wieder lebendig. Also, pff. Und ich kann nur sagen, hey Gott, ich möchte das volle Potenzial erleben von dem, was du für mein Leben hast. Und ich bin mir sicher, dass ihr, Andreas und deine Familie, ihr wollt das volle Potenzial dessen erleben, was Gott für euch hat. Ich glaube aber, für jeden Einzelnen von uns gilt das. Und es hat zu tun damit zu sagen, okay, ich lasse meine Pläne hinter mir und ich bin bereit, da anzufangen, da unten. Und ich bin bereit, die Schritte des Glaubens zu gehen. Und ich werde in meine Berufung kommen, ich bin entschlossen dazu. Es gilt für dich persönlich, es gilt für diese Gemeinde und es gilt für dich und für euch besondererweise. Amen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus Christus, du hast uns erlöst und berufen. Und beides ist so gewaltig. Du hast uns erlöst, weil du uns so sehr liebst, weil du es nicht ertragen kannst, wenn wir getrennt von dir bleiben. Du möchtest uns ganz nah bei dir. Du möchtest Beziehung mit uns, mit jedem Einzelnen. Und Jesus, damit einhergeht, dass du wiederherstellst, was du alles geplant hast für unser Leben. Damit einhergeht, dass du wunderbare Pläne hast für uns. Und Jesus, wir wollen uns immer wieder bereit machen und sagen, hey, für das, was du geplant hast, lege ich gerne all meine Pläne nieder. Lege ich gerne all das ab vor dir, was ich mir selber zusammenreime. Ich möchte, dass du durchkommst. Ich möchte, dass du mit deinen Plänen zum Zuge kommst. Und heute an diesem Nachmittag möchte ich für jeden hier beten, der diese Sehnsucht im Herzen hat und sagt, ich möchte auch all das erleben, was Gott für mich geplant hat. Ich bete um diese Entschlossenheit, diesen Mut, zu sagen, ich gehe Schritt des Glaubens. Ich bete um diese Demut und Bereitschaft zu sagen, ich tue, was immer gebraucht wird. Ich fange da unten an, ich diene. Ich frage nicht, was ist meine Gabe und nur wenn ich die einbringen darf, dann gebe ich, sondern ich sage, Gott, ich will dir dienen, egal was es kostet. Aber Jesus, ich bete um diese Freude zu erleben, wie du dich dazu stellst. Und ich glaube, dass du das tust und tun wirst. Ich bin sicher, du wirst es tun für jeden, der sich danach ausstreckt und auch für diese Gemeinde. Ich bete für diesen Ort hier, Klausthal-Zellerfeld. Ich bete dafür, dass hier dein Licht hell leuchtet und viele Menschen dich kennenlernen. Ich bete dafür, dass in diesem Ort und in dieser Region so viel mehr Menschen ihr ganzes Leben dir anvertrauen und erleben, wie gut du bist. Und ich bete, dass diese Gemeinde ihren Platz immer weiter und immer vollständiger einnimmt, das zu erleben, was du hier tun möchtest.